Pfingsten ist das Fest, das uns Glaubenden und Hoffenden und Liebenden hoffentlich den Mund öffnet. Damals ist das so gewesen. Und nach allen Zeugnissen, die wir da finden, waren diejenigen, die das dann hörten, einerseits schwer beeindruckt und andererseits haben sie sich ständig gefragt, wie können solche Leute überhaupt sowas sagen? Und manchmal ist es ja auch auf den ersten Blick schiefgegangen. Die erste Pfingstpredigt hatte in Erstreaktion das, dass die dachten, sie sind alle betrunken. Und erst dann kam nach und nach die Erklärung, Mann, da ist ganz was anderes, worum es geht. Und Pfingsten macht da einen Unterschied. Diesen Unterschied habt ihr eben gehört in dem ersten Text, den Petra gelesen hat. Diese Gabe, diese Einfließung, diese Wucht des Heiligen Geistes macht aus dem normalen Erzählen, aus dem Reden, aus dem Wiedergeben von Erfahrungen ein Zeugnis, ein gezieltes Sprechen. Ein Christ, der vom Heiligen Geist merkt, ich will etwas sagen über Jesus Christus, ich will bekennen, ich will das weitergeben, der tut das mit einer Absicht, das Wundern, das Freuen, das Beeindrucktsein wird zu einem Bekenntnis, wird zu einem gezielten Sprechen. Und dieses Gezielte, dass das funktioniert und beim Adressaten ankommt, das bewirkt der Heilige Geist und niemand anderes. Der Geist bindet sich an diesen Auftrag, den wir von Jesus haben. Und er macht aus unserem manchmal unvollständigen, suchenden, tastenden, schwierigen, ambivalenten Reden ein Bekenntnis. Und er macht aus dem Hören und Reden, dem der hört und dem der etwas sagt, ein Geschehen zwischen dreien. Zwischen Gott oder Jesus Christus, dem Hörer und dem, der etwas über ihn sagt. Und derjenige, der hört, wird erfasst mit dem ganzen Menschen, aber auch der, der etwas sagt, ist erfasst von dieser Botschaft mit dem ganzen Menschen. Und der Heilige Geist führt das zum Ziel. Wir können noch einmal bitte die erste Folie sehen von diesem Text, den ihr gehört habt. Ich habe eine andere Übersetzung genommen, aber es ist ganz gut. Dann liest man und hört man manchmal noch etwas anders. Dieser Brief, das ist zum Beispiel ganz modern und ganz toll. Wir sagen immer, der Thessalonicher Brief ist einer der Paulusbriefe, das stimmt. Aber geschrieben wurde er in Teamwork. Also von Silas, Timotheus und Paulus. In keinem anderen Brief sagt Paulus das so deutlich, dass sie zu dritt geschrieben haben. Das funktioniert also. Und sie versuchen sich jetzt in Erinnerung zu rufen, wie war das eigentlich, als wir damals in Thessaloniki dahin kamen, nach schweren Verfolgungen in Philippi. Wahrscheinlich waren die alle noch krank, fußkrank, Beulen, ich weiß nicht was am Körper, richtig elend, kommen in diese Stadt und merken, boah, hier geht aber wirklich was los. Und in dem Moment merken sie, wie der Geist sie trägt und wie Gott ihnen eine Tür öffnet, die gewaltig aufgeht. Und das rufen sie sich nochmal in Erinnerung und sagen, ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt und erwählt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Verkündet ist ja so ein Wort, was wir sonst gar nicht, fast nicht mehr benutzen oder eigentlich nur noch im ironischen Sinne. Einmal bitte den Text noch stehen lassen. Als wir das Evangelium euch verkündeten. Und dann, Gott redete nur, nicht nur durch unsere Worte zu euch, ja, das ist nötig. Das Wort von Jesus kommt gewöhnlich durch das Wort eines anderen Menschen. Es ist in den seltensten Fällen, dass irgendein Ding vom Himmel fällt und Leute sagen, ah, jetzt glaube ich. Und es ist auch manchmal, aber eher selten der Fall, dass ein Traum oder so etwas Ähnliches plötzlich diese Bindung an Jesus Christus auslöst. Wir brauchen das Wort aus dem Mund eines Menschen. Dann können wir verstehen, wie Gott sich an uns wendet. Gott redet nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigt, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Da fassen Sie noch mal zusammen und rufen in Erinnerung, wie war das damals? Und wir haben ja heute vielleicht Schwierigkeiten, das so zu lesen, wenn einer da sich hinstellt und sagt, ich habe das alles so und so gemacht. Aber damals in der Antike war das ganz neu. Jemand kommt in meine Stadt, nimmt eine Reise auf sich, versorgt sich selbst mit Geld, also tut das nicht für Geld, und bringt mir eine Message, etwas ganz Neues, etwas anderes, setzt sich für mich ein und es geht ihm um mich. Und das ist nochmal hier so die Erinnerung, die hier aufgestellt wird. Einmal ist die Wirkung des Heiligen Geistes, dass die Jünger wieder zu Kräften kommen, dass sie wieder neuen Mut fassen, nachdem sie so schlimme Erfahrungen in Philippi und anderswo gemacht haben. Und das andere ist, dass der Heilige Geist, wie wir ja schon sagen, schon eine Tür bei den Thessalonichern geöffnet hat. Da ist schon vorher irgendwas passiert. Ein Verlangen war da, eine Sehnsucht war da, eine erhöhte Aufmerksamkeit da. Irgendwas war da, wodurch die Jünger besser an die Herzen und an die Seelen und auch an das Hirn der Thessalonicher kommen konnten. Und dann kommt bitte die nächste Folie. Dann kommt im zweiten Kapitel dann, dass sie erklären, wie sie das gemacht haben. Und hier versuchen sie jetzt in Negativbeschreibungen zu machen, wie man es machen soll. Also sie schreiben, wie es nicht geht. Und daraus können wir gewinnen, wie man es eigentlich machen soll. Wie sollen wir das Gute sagen? Wie sollen wir von Jesus reden? Und das können wir jetzt in diesem Bibeltext gut abnehmen. Das Erste ist, wir haben niemanden in die Irre geführt. Also, ich muss verantwortlich mit meinem Zeugnis von Jesus umgehen. Wenn wir Burkina vorbereiten, dann überlegen wir jedes Mal, ist das ein Text, der schon für Kinder geeignet ist? Ist das nicht zu heftig? Bleibt da nicht zu viel offen? Können wir das überhaupt machen, dass wir das einteilen dann bis nächsten Mittwoch, dass die Geschichte dann weitergeht, dass so ein offenes Ende da ist? Wir überlegen sehr genau, was verkraftet ein Kinderherz und eine Kinderseele schon? Meistens verkraften die mehr, als wir denken, aber wir sind doch dafür verantwortlich, dass sie nicht in die Irre gehen. Dass vielleicht ein Kind nur einmal kommt und das dann die einzige Begegnung mit einer biblischen Wahrheit ist, das ist dann ja schwierig, wenn wir das unlauter tun. Wir sind dafür verantwortlich, dass das Heil und das Gute zu dem anderen kommt. Darum ist es auch wichtig, so eine Mahnung an mich vor allem, aber in gewisser Weise vielleicht auch an euch, es nicht zu kompliziert, es nicht zu hochgestochen zu machen, nicht auf den eigenen Lieblingsthemen herumzureiten, sondern wirklich die Botschaft so zu sagen, dass mein Gegenüber sie wirklich aufnehmen und verstehen kann, auch mit dem Herzen angesprochen ist. Aus dem gleichen Grund, damit niemand in die Irre geht, gibt es Übersetzungsprogramme, gibt es Bibeln in unendlicher Zahl inzwischen, gibt es Programme, die uns auf den Handys und allen möglichen Medien begegnen, weil niemand in die Irre gehen soll, weil niemand davor stehen soll und sagen muss, ich dachte, ich hätte mit etwas Entscheidendem zu tun, aber ich bin gar nicht gefragt, ich bin gar nicht gemeint, ich werde gar nicht abgeholt. Und wichtig ist auch, es geht dabei nicht um unseren Geschmack. Es geht nicht um unsere Gefühle, sondern um den anderen. Der andere ist maßgeblich. Und es geht auch nicht darum, mit fragwürdigen Absichten über Jesus zu sprechen. Was könnten denn fragwürdige Absichten sein? Nun ja, eine kennen wir alle. Ich rede mit jemandem über meinen Glauben oder vielleicht zu einer Einladung oder ich bespreche eine Einladung zu einem Fest oder zu irgendeinem Vortragsabend oder zu irgendeiner Kassette oder sonst was oder gibt es ja alles schon nicht mehr, zu irgendeinem Stream aus, weil ich will, dass meine Gemeinde endlich mal mehr Zuhörer hat oder dass unsere Kirche voller wird oder dass ich auch mal ausprobieren muss und wieder beweisen muss, ich kann auch Frucht bringen, ich kann auch Leute von Jesus überzeugen. An sich kann ich das völlig verstehen. Aber dann ist nicht mehr der andere im Mittelpunkt meines Interesses. Und ich bin nicht von Liebe geleitet, sondern meine Ziele verfolge ich. Das ist eine fragwürdige Absicht, wenn ich mit Menschen über Jesus spreche, nur damit hier der Laden brummt. Ich wünsche mir das. Aber das kann doch nicht maßgebend sein. Erstmal geht es doch um den anderen, dass der sein Leben leben kann aus Jesus Christus, dass der nicht verloren geht, dass er mit Gesagen, mit Schuld und sonst was umgehen kann, dass er Erlösung weiß. Keine fragwürdigen Absichten. Wir sind Gott verantwortlich. Wir sind verantwortlich für das Zeugnis, was andere erhalten. Da kann einem manchmal schon Furcht und Zittern ankommen, finde ich. Das nächste, wir sagen nicht, um Menschen zu gefallen, oder hier ist auch von schmeichelhaft, wir haben uns nicht eingeschmeichelt. Dem anderen die Wahrheit zu sagen, ist nicht immer so einfach. Ich denke das oft in seelsorgerlichen Situationen. Mache ich jetzt noch den Wattebausch oder packe ich das große Besteck aus? Müsste ich nicht denjenigen oder diejenigen ein bisschen härter angehen? Müsste ich nicht noch mal darauf insistieren? Müsste ich nicht noch mal sagen, jetzt guck auch da drauf? Und natürlich denke ich das oft bei Predigten. Wie viel rede ich denn vom liebenden Gott? Aber es gibt ja auch den ernstzunehmenden Gott. Es gibt auch den, der darauf wartet, dass es eine Reaktion gibt. Es gibt auch einen, der stark ist und der geheimnisvoll ist. Und den wir nicht begreifen. Müsste ich nicht schärfer von Gott sprechen? Manchmal denke ich das. Und ihr habt vielleicht auch manchmal Kolleginnen, Freunde, Nachbarn, Bekannte, wo ihr sagt, den habe ich jetzt schon so und so und so oft über Jesus gesprochen oder über meinen Glauben oder über meine Kirche und ich habe den eingeladen und was und die kommen nicht zu Potte. Die sind so kurz davor und wagen den Sprung nicht. Müsste ich nicht jetzt mal ein bisschen Schub machen? Das ist ein schmaler Grat. Denn wieder lauert da die Versuchung, dass ich endlich möchte, dass was passiert. Und trotzdem muss ich die Wahrheit von Jesus Christus wirklich sagen. Ich muss sagen, dass ein Leben mit Jesus Konsequenzen hat, aber dass ein Leben ohne Jesus eben auch Konsequenzen hat. Dann ist da noch so ein Bereich Offenheit, Ehrlichkeit, ehrliche Gefühle, verantwortlich für Gott das Tun, mit Nachdenken tun, wen habe ich da vor mir? Und es geht schon wieder nicht um mich, dass ich nicht geehrt werde, steht da, von Menschen geehrt werde oder dass es um Geld geht. Also um Geld kriegen heute die wenigsten. Also da gibt es viele Berufe, wo man sehr viel mehr Geld verdienen kann, als wenn ihr in einen geistlichen Beruf geht, kann ich nur, also pekuniär lohnt sich das nicht. Aber wenn wir das tun, möchten wir uns vielleicht auf andere Weise bereichern. Manipulativ zu sein, plötzlich zu spüren, da geschieht etwas, wenn ich dann von Jesus was erzähle. Viele von euch haben vielleicht eine hohe Begabung, beeindruckend von Jesus zu sprechen. Und wenn ihr das habt, dann ist das wunderbar, dann könnt ihr echt was erreichen. Aber mit diesem Instrument müsst ihr sehr vorsichtig umgehen. Denn es geht nicht darum, dass ihr den Kitzel fühlt, sondern dass der andere für Christus gewonnen wird, dass er wieder Hoffnung schafft. Und es geht auch nicht um die geistliche Autorität, dass wir jetzt sagen, ich sage dir das in der Kraft des Geistes. Ja, das wissen wir. Und das können wir auch tun. Aber wir dürfen das nicht ausspielen gegenüber dem anderen. Wir sollen den anderen nicht klein machen. Ein Mensch, der Christus glaubt, der wird doch größer und nicht kleiner. Den kriege ich doch nicht in die Hand, um ihn zu händeln, sondern um ihn zu entlassen und zu einem vollständigen und erwachsenen und reifenden Menschen zu machen. Dritte Folie, bitte. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Offen zu sprechen, ehrlich zu sprechen, ohne betrügerische Absichten. Ihr könnt natürlich sagen, ich rede mit dir über meinen Glauben, weil ich mir wünsche, dass du in unsere Kirche kommst. Das wäre ehrlich, das wünschen wir uns doch auch. Das ist ja unsere Form auch von Beziehung und Freundschaft anzubieten. Aber wir sollten es eben nicht so durch die Hintertür tun. Und genauso wie wir in diesen Punkten ehrlich sind, geht es auch darum, Botschaft, Bekenntnis und Leben zur Deckung zu bringen. Und das ist nochmal der ein Vers, den ich Petra jetzt nicht gegeben hatte, weil das ist nochmal so der Überraschungseffekt zum Schluss. Wir wandten uns liebevoll an euch und wollten euch nicht nur am Evangelium Gottes teilhaben lassen, sondern auch an unserem eigenen Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Hier merken wir, dass das Reden über Jesus Christus, das Verkünden des Evangeliums, das Bekennen von Jesus Christus nicht so ein vorübergehendes Absondern von irgendwelchen Informationen ist. Ihr wisst vielleicht, so in den 70er, 80er Jahren war das schick, an bestimmten Plätzen Traktate so im Bus liegen zu lassen oder auf einer Bank oder so. Und wir kamen uns schon, wer weiß wie, mutig vor. Es geht nicht darum, mal eben eine Information loszulassen, sondern wir wollen wirklich ehrlich Menschen teilhaben lassen. Das ist ja ganz was anderes. Unser Sohn ist ja jetzt kurz vor dem Ende seiner Schulzeit und es geht jetzt darum, wo er lernt. Und da geht es auch um Teilhabe. Wie weit kann Beruf so sein, dass man das Leben teilt mit ganz normalen Leuten, dass man nicht sozusagen immer in einem, wie in einem Glaskasten geschützt ist, sondern dass man das Leben erfährt. Teilhabe. Und wenn wir, könnt ihr euch erinnern, als eure Kinder so Spät-Teenies waren oder kurz vorm Studium oder im Studium, wenn die klein sind, kann man ja wunderbar von denen erzählen, was sie jetzt schon wieder Lustiges gemacht haben und wie sie durch die Gegend purzeln und was sie jetzt wieder für einen Fortschritt gemacht haben und so. Kein Problem. Wenn wir jung sind im Glauben, können wir oft leicht von unserem Glauben erzählen. Da ist das einfach, weil man so schöne Fortschritte macht und weil man so viele Erkenntnisse hat und viele neue Leute kennenlernt. Einfach super. Aber dann kommen die Teenagerjahre oder die Spät-Teenagerjahre, wo plötzlich alles schwierig ist und wo die Welt zerfällt und wo man ewig dahinter steht und immer machen möchte, nur mach doch und sie machen nicht. Sie brauchen noch eine Kurve, sie müssen noch mal überlegen. Und wenn dann Leute so fragen, was machen eigentlich eure Kinder? Dann denkt man so nach und sagt, was erzähle ich denn jetzt? Ohne mich zu beschädigen, ohne die zu beschädigen, was mache ich denn? So ein bisschen ist das mit dem Glauben auch so. Wie viel lasse ich wirklich den anderen teilhaben an meinem ja immer weitergehenden Glaubensleben? Natürlich kann ich erzählen, wie das 1974 war. Aber das interessiert vielleicht keinen mehr. Sondern ich muss doch jetzt erzählen, wie ich jetzt lebe, wie ich jetzt mit Zweifeln umgehe, wie ich mit Krisen zurechtkomme, was ich denke, was Gott denkt und will. Und da ist es dann so ähnlich, wie über die späteren Kinder zu berichten. Ich möchte mich selber nicht beschädigen. Ich möchte meine Geschwister nicht beschädigen. Ich möchte vor allen Dingen ja nichts Fragwürdiges von Gott sagen. Und da gibt es manchmal nur diese Methode. Wir laden euch in unser eigenes Leben ein. Jeder Therapeut und jeder Erzieher würde sagen, halt, stopp, das dürft ihr nicht. Immer Distanz wahren. Immer sachlich bleiben, immer cool bleiben. Das können wir nicht, wenn wir als Christen Jesus Christus bekennen. Irgendwann muss unsere Liebe zu dem, den wir für Christus gewinnen wollen, so groß werden, dass wir die Distanz aufgeben und ihn einladen in unser Leben. Und dann merkt ihr schon, spätestens dann muss das, was man über den Glauben sagt, ganz ehrlich sein. Denn wenn man jemanden in das Leben gucken lässt, dann kann man nichts mehr verstecken. dann kann man nichts mehr schön reden. Aber es ist das Ziel. Und ich glaube, wenn wir an die Zukunft denken, wo wir als Kirchen wahrscheinlich weiterhin viel an Bedeutung verlieren werden. Ich bin relativ gespannt, ob es in 30, 40 Jahren in Deutschland noch sowas wie Pastoren gibt, die irgendwo einer Gemeinde bezahlt, muss ich euch ganz offen sagen. Ich bin auch nicht so sicher, ob es noch Kirchen gibt. Vielleicht gibt es Versammlungsräume, aber ob Kirchen noch, also ja, baulich interessante Kirchen. Aber ob Gemeinden sich noch in Kirchen treffen können, weiß ich nicht. Und wenn wir Menschen in anderen Ländern fragen, die schon lange oder eigentlich immer in einer starken Minderheitensituation waren, dann sagen die, was, womit ihr euch immer aufhaltet. Ladet doch die Leute ein. Offenbart doch etwas von eurem Leben. Zeigt doch, was Gott für eine Rolle darin spielt. Was für ein Glück das ist. Wie ihr auf sicherem Boden steht. Wie ihr Hoffnung habt. Wie ihr immer noch Hoffnung habt in den größten Krisen. Das ist doch das, womit wir punkten können für Gott und für Jesus Christus. Wagen wir es doch, uns von der Liebe bestimmen zu lassen und zu sagen, du bist mir so wichtig, dass ich nicht nur wage, etwas von mir zu erzählen, nicht nur Offenheit riskiere, nicht nur ehrlich bin, sondern dich wirklich auch in mein Leben einlade, damit du spüren und sehen und verstehen und begreifen kannst, was das ist und was das ausmacht, wenn Jesus Christus mit am Tisch sitzt und mitten im Leben ist. Und wenn er die Hoffnung ist, über alles hinaus. Amen.